Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Hinter den Kulissen von MGM Technology Partners. Mein Name ist Diana Knežević und wie immer geben wir euch echte Insights in unsere internen Themen und Arbeitsweisen. Und heute zu Besuch ist bei mir mein Kollege Jörg Amelunxen. Hallo.
Hi.
Schön, dass du da bist. Ich freue mich.
Ja, freue mich auch.
Ja, wir sprechen ja heute über eine Position, die frei ist. Die nennt sich Senior Entwickler Künstliche Intelligenz und Automatisierung MWD. Und die Stellenbeschreibung beinhaltet schon die zwei Bereiche, über die wir uns heute auch unterhalten werden, also KI und Automatisierung. Aber fangen wir doch mal von vorne an. Ich schlage vor, du stellst dich einfach mal kurz vor. Was machst du bei MGM? Seit wann bist du bei MGM? Und genau, in welchem Team bist du?
Alles klar. Ja, Jörg Amelunxen. Ich bin seit über 10 Jahren im Umfeld von MGM tätig und habe da verschiedenste Rollen gesehen, Dinge getan. Ich bin eingestiegen als Junior Frontend-Entwickler tatsächlich 2015 und dann von da aus irgendwie zu Frontend-Teamlead und dann kam eins zum anderen im Laufe der Zeit und ich habe technische Projektleitungen gemacht, Architekturen gemacht. Bin dann so 2019, habe ich mich dann irgendwie privat ein bisschen mit Machine Learning beschäftigt, war dann relativ früh unter denen, die mit den LLMs angefangen haben zu arbeiten und bin dann von da aus dann so ein bisschen auch in das Data Science Team oder AI Team, wie es heute heißt, von MGM gekommen und bin da jetzt eben in der Rolle als AI Solutions Architect unterwegs.
Also ich würde sagen, damit bist du mehr als aussagefähig, was die freie Position angeht, über die wir heute sprechen werden. Also wie bereits erwähnt, sie deckt zwei Bereiche ab. Ich würde mal mit der Softwareentwicklung und KI starten. Vielleicht eine Abgrenzung zwischen Agentic Coding und Vibe Coding. Kannst du uns mehr dazu erzählen?
Ja, da kommen wir ja genau in die beiden Begriffe Vibe Coding und Agentic Coding. Und das sind tatsächlich sehr unterschiedliche Dinge, wenn man im Detail drüber nachschaut oder nachdenkt. Das Vibe-Coding ist das, was so ein bisschen zuerst aufkam, als die LLMs stark genug worden sind, für eine Entwicklung zu machen. Kam vor allem ein bisschen aus den USA getrieben, dass halt Leute ohne technische tiefe Vorkenntnisse Anwendungen bauen konnten. Oder vielmehr die AI baut und die sind eben in der Rolle des Business-Analysten unterwegs und sagen, was sie wollen und was sich für sie wichtig oder richtig anfühlt in dem Moment. Das ist dieses Fühlen, ist ja das Vibe in Vibe-Coding. Mhm,
ja.
Und das ist tatsächlich, also der Aspekt des menschlichen Urteilsvermögens und des Fühlens, fühlt sich das richtig an, ist total wichtig und total valide. In dem Zusammenhang für Vibe-Coding ist es aber halt so, dass das natürlich für Prototypen, kleine Anwendungen schon extrem gut funktioniert. Gerade mit starken US-Modellen, muss man fairerweise sagen, ist das erstaunlich. Aber es macht natürlich einen Unterschied, ob jemand, der technisch fachfremd ist, einen Prototypen damit baut oder eine kleine Anwendung damit baut, oder ob man sozusagen aus der anderen Sichtweise kommt, nämlich mit einem technischen Background, die Technik auch versteht, weiß, was architekturell passiert, was ich hier gerade baue. Und das hat natürlich dann völlig andere Sichtweise und Implikationen auf das, wie ich damit arbeite und was ich damit erreichen kann. So, der Klassiker ist ja gerade, dass viele irgendwelche Startups mit Vibe-Coding hinzimmern und stellen dann fest, dass sie danach gehackt werden, weil halt die AI einen Fehler gemacht hat und sie selber konnten es halt nicht beurteilen, dass das falsch war. Und Agentic Coding versucht so ein bisschen beide Richtungen zu berücksichtigen. Also auf der einen Seite natürlich die AI zu benutzen, weil es eine fundamentale Änderung in der Geschwindigkeit und Arbeitsweise ist. Auf der anderen Seite aber auf die guten Prinzipien des klassischen Software-Engineerings nicht zu verzichten. Also sagen, okay, wir haben irgendwie Review-Schleifen, wir haben sowas wie eine QA, wir haben sowas wie Sicherheitstesting, wir wissen, was wir für eine Architektur da bauen und was das für Implikationen hat, was wir da bauen. Und diese Sichtweise von wir nutzen AI, aber in der richtigen Softwareentwicklung mit den entsprechenden Leuten, mit dem Background und so weiter, dann geht man halt eher in die Richtung von Agentic Coding.
Ich denke, das hat auch sehr stark damit zu tun, dass wir im Enterprise-Umfeld auch tätig sind. Also wir haben ja hochkomplexe Projekte. Wir haben Projekte im Bereich Public Sector, im Versicherungsumfeld. Gibt es einen Unterschied, wie man in den jeweiligen Branchen Agentic Coding betreibt?
Gibt es, und die ist extrem relevant. Und ja, das ist auch nochmal ein Argument, ich sag mal, gegen klassisches Vibe-Coding bei MGM in vielen Bereichen, abseits von Prototypen, aufgrund der systemischen Komplexität, die wir haben, Enterprise, total valide. Dazu eben noch, und das ist der andere Aspekt, mit was kann man eigentlich überhaupt machen in den Projekten? Weil je nach Projekt, es gibt nicht so die One-Size-Fits-All-Lösung. So, das ist der eine Weg und das ist jetzt der beste Weg, weil es einfach verschiedene Anforderungen gibt, die sich teilweise gegenseitig ausschließen.
Also kein Agentic Coding nach Schema F.
Genau, das geht nicht, weil wir eben breit aufgestellt sind mit verschiedenen Projekten, mit verschiedenen Anforderungen. Und eben durch diesen Ausschluss von Anforderungen ist das sehr schwierig. Also es gibt Projekte, bei denen ist Datenschutz extrem wichtig, gerade im Public Sektor, aber nicht ausschließlich. Und da sagt man dann eben, ja, okay, ich verzichte auf Leistung, also Effektivität der Modelle, solange ich sicherstellen kann, dass die Daten auf gar keinen Fall an dritte Anbieter gehen und erst recht mal nicht außerhalb der EU. So. Mhm. Dann hat man aber andere Bereiche, andere Projekte, wo man sagt, na ja, also wir haben natürlich wichtige Anwendungen, wir machen ja irgendein Business, aber ob wir jetzt sozusagen unsere Codebasis unter entsprechenden Verträgen, die wir ja auch haben, halt in die USA geben oder an externe Rechenzentren, wo die Modelle gehostet werden, ist schon okay, wenn wir dafür x-mal schneller entwickeln können. So, das ist eine Einzelfallentscheidung und wie gesagt, es gibt nicht die eine Antwort.
Also du selbst bist ja auch in einem Projekt und bildest dich aber gleichzeitig weiter. Wie bleibst du am Ball? Wie viel Zeit hast du fürs Coden? Wie viel Zeit hast du für die KI-Weiterbildung? Wie viel für das Projekt? Also wie geht das zusammen?
Ja, ganz wichtiger Aspekt. Und das ist auch total, total wahr. Also wir sind ein Projekthaus am Ende des Tages. Wir machen Projekte und obwohl es einfach, weil es total spannend ist und weil alles so schnell ist, ist es überhaupt kein Problem, gerade zu sagen, ich mache Vollzeit KI-Weiterbildung. Das wäre absolut denkbar, ist aber halt nicht praktisch. Es geht halt nicht. Und deswegen ist ein bisschen die Herausforderung, gleichzeitig natürlich am Puls der Zeit zu bleiben, aber auch Projektgeschäft zu machen. Und das ist jetzt auch kein spezifisches Problem nur bei uns. Das ist einfach ein Problem, das hat die ganze Branche.
Das ist richtig.
Die Geschwindigkeit einem gefühlt immer wegrennt, weil einfach jeden Tag irgendwo eine neue Meldung ist vom neuen Modell, vom neuen Tool, von neuen Verfahren, von neuen Methoden, was auch immer, Prozesse, irgendwas ist eigentlich immer. Und so die einzig wirkliche Antwort ist einfach darauf, dass sozusagen dieses intrinsische Interesse an dem Sektor muss da sein, weil man versucht einfach oder man muss versuchen, alle Kanäle zu nutzen, die man irgendwie hat, um pragmatisch und schnell Informationen aufzunehmen. Und das kann jetzt sein, jemand liest viel auf Reddit oder ich bin eher der viel auf Social Media dann irgendwie Informationen abholt und das Glück habe, ganz gute trainierte Algorithmen zu haben von Social Media, die mir mittlerweile ganz gut das Zeug entgegenspülen, was ich brauche. Das also auch da nutzt mir die AI, aber AI von anderen Firmen, dass ich relativ schnell an Informationen komme. Aber auch da hängt von der Person ab, aber man muss irgendwie versuchen, am Ball zu bleiben.
Ja, herausfordernd auf jeden Fall. Sprechen wir über den zweiten Part in der Positionsbeschreibung, das ist die Automatisierung. Was kannst du uns dazu sagen?
Ganz breit gefächertes Feld, weil es halt auch nicht die Automatisierung gibt. Es gibt, also Automatisierung ist halt erstmal nur eine Idee, ein Konzept und wie die implementiert wird, hängt von dem jeweiligen Projekt ab.
Und kannst du uns da ein paar Beispiele nennen?
Also zum Beispiel, was wir in einigen Bereichen schon sehr effektiv machen, ist das Thema Spracheingabe. Und das klingt jetzt erstmal so salopp. Ja gut, kann ich halt Spracheingabe machen. Aber gerade in der Kombination mit dem, was wir ja schon lange, lange können, durch Low-Code, durch A12, in der Kombination mit Spracheingabe, kann man da sehr, sehr spannende Dinge tun. Also man stelle sich vor, wir haben ja dieses Formular, das über die A12, das A12-Framework gerendert wird oder erstellt wird und dann auch dargestellt wird. Und ich muss jetzt nicht mehr in das einzelne Feld klicken, um dann da einzutippen, was ich da reinbringen möchte. Ich muss auch nicht auf das Feld klicken und dann sprechen, was da rein soll, sondern ich habe das Formular. Ich gehe in den Spracheingabemodus, erzähle frei, wie wir jetzt gerade reden, über die Inhalte, die in dieses Formular rein sollen. Und danach geht eben das Modell her und puzzelt am Ende des Tages das, was gesagt wurde, auf die richtigen Felder, formatiert das korrekt und legt es dann da ab. Und ich kann dann nachschauen, ob schon alles erfasst wurde oder ob mir noch was fehlt und kann da von Hand nochmal zwei Felder ausfüllen oder nochmal hinterherreden und sagen, okay, da fehlt jetzt gerade noch, dass mein Grund für den Antrag ist aber das und das. Und dann kann man damit also sehr geschickt Dateneingabe machen, auch in der Kombination von Übersetzungen zum Beispiel, dass man dann sagt, das gerade so eingegebene Formular wurde, ich sag mal, auf Französisch reingesprochen und wurde dann dabei auch gleich mit übersetzt auf Deutsch, weil das ein deutsches Fachverfahren ist von irgendwas. Und dann die Sachbearbeiter arbeiten dann eben auf Deutsch damit. So, das kann man alles implizit in den Prozessen mit abbilden. Und das ist eine sehr spannende und sehr mächtige Flanke, obwohl sie auf den ersten Blick oberflächlich zu sein scheint.
Das ist ein Beispiel, wie wir KI und Low-Code kombinieren. Hast du auch ein Beispiel, wie wir Intelligenz in die Prozesse bringen, abseits von Low-Code?
Ja, was wir zum Beispiel da machen, ist, wir machen Excel-Mappings mittels AI. Also man hat ein Portfolio in dem Versicherungsumfeld und das Portfolio steht im, in Anführungsstrichen, falschen Format. Also es gibt ja in der Regel die Tabellen, unterschiedliche Leute haben unterschiedliche Tabellen für die gleichen Dinge mit anderen Formaten. Und was wir da zum Beispiel haben, ist Tooling, das wir AI-gestützt aufgebaut haben, wo man die eine Tabelle nimmt, die Daten daraus extrahiert und sie automatisch in andere Formate überführen kann. Was auch auf den ersten Blick einfacher klingt, als es ist, weil es eben nicht nur ist, ich mappe Spalte A auf C und E ist jetzt G, sondern es kann auch durchaus sein, dass da gewisse interne Zellformate anders sind. Also zum Beispiel Kennzeichen haben eine andere Struktur. Mal ist ein Bindestrich drin, mal nicht. Bei der einen sind Telefonnummern mit einem plus 49 vor, mal ist es eine Null. Und das wird dann eben auch automatisch erkannt, justiert und übersetzt zum Beispiel.
Also wenn wir darüber sprechen, was wir jetzt gerade machen oder wie wir jetzt KI in unsere Projekte, in unsere Prozesse bringen, dann ist das ja, also im Prinzip ist es ein Schnappschuss. Trotzdem, lass es uns mal wagen. Könntest du einen ausgeben ins Agentic Coding, ich sage jetzt mal für die nächsten 6 bis 12 Monate? Also heute ist April 2026.
Ja, ist auf jeden Fall eine herausfordernde Frage. Und die Antwort ist so abhängig von dem Bereich, wo wir uns hier befinden, dass ich es auch auftrennen muss auf quasi mindestens zwei Subfragen oder Subantworten. Die eine ist die Variante, was wir besprochen haben mit dem, wir sind nicht so fokussiert auf den Datenschutzbereich im Sinne von Data Privacy. Wir können die Top-Tier-Modelle benutzen. Und da sehe ich auf jeden Fall weiter, dass sich die Entwicklerrolle in Richtung Architekt, technischer Verantwortlicher, wie auch immer die Rolle konkret heißt, weiter verschiebt, weil das eigentliche Schreiben von Code, ich habe die Tastatur und ich tippe da meinen Code ein, wird einfach zunehmend weniger zentral in der Rolle. Stattdessen wandelt sich das Ganze mehr in so eine neue Hybridrolle. Also so ein bisschen, wie gesagt, der Architekt ist da sehr, sehr relevant drin. Dieses Wissen, was brauche ich eigentlich im Gesamtkontext? Wie passt mein Modul in das, was ich eigentlich machen will oder meine Anwendung? Wie muss sie aufgebaut werden, damit die bestimmte Anforderungen erfüllen, dass ich Umsysteme einbinden kann und so weiter? Aber das ist halt auch nicht das Einzige. Gerade in dem neuen Setup, mit den schnelleren Zyklen und so weiter, ist man auch gleichzeitig so ein bisschen in der Rolle von technische QA, weil man ja quasi auch das abnimmt, also in erster Instanz abnimmt, was einem die AI dann entgegenwirft, bevor es dann in die eigentliche Qualitätssicherung geht. Das, was man vorher natürlich implizit auch immer als Entwickler gemacht hat, sein eigenes Zeug zu testen, ist halt jetzt mehr, man testet das von der AI und teilweise auch ein bisschen kritischer, wie das, was man selbst gemacht hätte. Dann nächster Teil der Rolle, technische Business-Analyse. Also sicherstellen, das, was ich gerade jetzt zurückbekomme von der AI, ist das das, was ich haben wollte, beziehungsweise was eigentlich in der Anforderung steht? Oder fehlt da was? Oder wie passt eigentlich die Anforderung gerade in das Gesamtkonzept und passt das zu dem, was ich gerade bekomme? Und dann, ich hatte es ganz am Anfang angesprochen, auch nicht zu unterschätzen, der Bereich von menschlichem Urteilsvermögen. Die Flanke von dem Ganzen, dass die AI auch an sich niemals können wird, so die Frage zu beantworten, wenn ich jetzt auf die Anwendung schaue, wie fühlt die sich für mich als Mensch an? Ist das schlüssig? Fühlt sich das an wie das, was ich benutzen wollen würde? Oder wenn nicht, warum nicht? So, das ist jetzt gerade etwas, in der Entwicklung hat man das ja implizit eh immer gemacht, wenn man ja daran gearbeitet hat. Man hat halt so ein bisschen Kontrolle darüber gehabt, gerade in den Bereichen, wenn jetzt kein eigener Designer im Team ist zum Beispiel und die Rolle auch so ein bisschen auf die Entwickler zurückfällt, war das immer so ein bisschen die sowieso implizite Anforderung, aber jetzt wird es deutlich expliziter, weil die AI kann den Code schreiben, die kann das alles gut umsetzen, aber das Zusammenspiel von wie wirkt das, das muss ich als Mensch machen. Und das ist die eine Flanke und die andere ist eben für die mehr datenschutzzentrierten Projekte, wo man fairerweise sagen muss, die Modelle eben noch nicht das Niveau erreichen. Die sind auch hilfreich, die können einem auch Arbeit abnehmen im Alltag, aber die können nicht oder die verschieben nicht die Rolle so stark, Stand jetzt zumindest. Und ich glaube auch nicht, dass sich das in den nächsten Monaten richtig ändern wird. Natürlich ziehen die nach und das wird auch zunehmend in die, was ich gerade zuerst gesagt habe, in den Bereich gehen, aber dauert halt noch ein bisschen. Aber trotzdem eben haben wir da Fortschritte, das heißt, die werden weiter beschleunigen, man wird weiter Arbeit abgenommen bekommen und wir arbeiten auch da also intern selber an spannenden Projekten und Prozessen, wie man eben auch in den Bereichen effektiv und schneller arbeiten kann.
Damit komme ich auch zu deinem persönlichen Ausblick. Wie sieht denn es für dich persönlich aus für die nächsten Monate?
Ja, also für mich persönlich, ich arbeite in ganz vielen Bereichen bei uns an verschiedenen Projekten, an verschiedenen Problemen. Was mich ziemlich beschäftigt, ist so ein bisschen die Frage, wie geht man eigentlich mit der Komplexität um, die jetzt wieder entsteht? Und ich würde einmal einen Schritt zurück machen und das ein bisschen in den Kontext drücken. Wenn wir mal einige Jahrzehnte zurückschauen, haben wir irgendwann mit Assembler angefangen, zu richtig Low Level. Und dann kamen Hochsprachen, die ermöglicht haben, dass wir mit If-Else, While-Do-Konstrukten viel schneller entwickeln konnten, weil man nicht mehr quasi Assembler schreiben musste. Das sorgte dafür, dass Software schneller zu bearbeiten war und komplexer werden konnte in der Folge, weil sie günstiger geworden ist zu bearbeiten, als in Assembler zu schreiben. Das hat eine Weile funktioniert und dann wurde die Software komplexer und man hat angefangen festzustellen, das wird ganz schön schwierig, das im Kopf zu halten. Und dann wurde zunehmend visuell und modellgetrieben gearbeitet und modellgetrieben entwickelt, weil die Modelle Komplexität greifbar machen. Wir haben auch im Unternehmen viele spannende Visualisierungen von komplexen Modellen mit Millionen Feldern Abhängigkeiten. Das könnte man im Source Code niemals noch zurückverfolgen. Und eigentlich, aus meiner Sicht, kommen wir gerade genau in die nächste Stufe davon. Wir haben jetzt die AIs, die quasi den Code teilweise schreiben können, was dafür sorgt, dass wir schneller und mehr Code produzieren. Da sind wir jetzt gerade, wie gerade besprochen, für die Top-Tier-Modelle schon. Die Folge, die jetzt kommt, ist, die Projekte werden größer und komplexer. Und das ist das, was ich selbst für mich auch im Alltag merke. Es wird zunehmend schwierig, mit der Komplexität umzugehen. Und da ist ein bisschen auch jetzt so das neue kommende Feld. Was mache ich da? Weil da gibt's auch noch nicht so die eine Antwort zu. Klar, man kann jetzt sagen, Knowledge-Graphen sind jetzt der Weg, zum Teil wahrscheinlich schon, wenn man das Buzzword mal so einwirft. Aber auch nicht alleine. Und ich denke, das ist was mich auch persönlich weiter beschäftigen wird, mich damit zu beschäftigen, wie kann ich im Alltag das noch managen, diese vielen unterschiedlichen Aspekte in einem Blick zu haben und zusammenzuführen.
Vielleicht noch eine Frage, also ja, nicht zum beruflichen Jörg, sondern eher zu der Person Jörg. Was schätzt du denn an MGM am meisten?
Die Menschen, mit denen man jeden Tag quasi zusammenarbeitet. Wir haben einfach tolle Beziehungen zueinander teilweise. Und gerade jetzt in dem Bereich, wo wir in AI alle jeden Tag mit neuen Herausforderungen konfrontiert werden und auch gegenseitig andauernd neue Dinge lernen, weil sich einfach dieses Feld von heute auf morgen wieder ändert, gegenseitig Tools teilen, Dinge erklären und so, die Zusammenarbeit macht einfach echt viel Spaß.
Ja, du bist ja in einem hyperdynamischem Team quasi untergebracht.
Stimmt.
Kann ich gut verstehen. Ja gut, ich würde sagen, damit haben wir viel Kontext dazu gegeben, was die Position ausmacht. Wir haben viel Kontext auch dazu gegeben, wie wir KI in den Projekten denken und wir haben dich einfach auch besser kennengelernt. Dafür möchte ich dir danken für deine Gedanken und für deine Einblicke, die du uns gegeben hast in deinen Alltag. Und liebe ZuhörerInnen, wenn ihr mehr über MGM erfahren möchtet, dann empfehle ich euch, wie immer andere Podcast-Folgen zu hören. Dort erfahrt ihr auf sehr kurzweilige Art und Weise auch von anderen Menschen und von anderen Projekten, die wir bei MGM haben. Für Informationen zu unseren aktuellen Jobs besucht ihr am besten unsere Karriereseite jobs.mgm-tp.com. Und auf LinkedIn findet ihr uns auch. Und wenn ihr Fragen habt, meldet euch einfach. Genau. Jörg, ich sage Dankeschön für deine Zeit.
Ja, danke auch. Hat Spaß gemacht.
Danke dir. Ciao, ciao.
Ciao.